Deutschlandfunk Kultur. Zeitfragen. Das Feature.
Ich gehöre zu der Generation, die groß geworden ist mit den ersten richtigen Supermodels. Cindy Crawford, Linda Evangelista, Tanja Patitz. Ihre Fotos waren Kult, haben es sogar in Kunstgalerien und Museen geschafft und uns als junge Mädchen geprägt. Dabei haben wir die Bilder dieser schönen Frauen nur ab und zu in Magazinen gesehen. Heutige junge Menschen werden hingegen im Sekundentakt mit Bildern beschossen auf Instagram, TikTok, Snapchat. Aber was das mit ihnen macht und wie soziale Medien das Körperbild von jungen Menschen verändert, darum geht es im Feature von Julia Riethammer.
Ja, aber
auf mein TikTok gehen.
Ja. Ich folge dem auch. Oh, wir müssen wieder Schlittschuh fahren.
Ja.
Ihre Hose ist richtig cool. Hey, sie ist eh voll cool. Folgt ihr denn nicht?
Nein.
Du folgst ihr auch nicht?
Ach so. Ja. Ja. Ja, weiß nicht. If I get pretty one day,
it's over for you bitches. Ella, Noemi und Clara scrollen durch die Posts auf TikTok. Die drei Mädchen sind 12 Jahre alt und gehen in dieselbe Klasse. Jede hat ihr eigenes Smartphone. Sie sind auf Instagram, TikTok und Snapchat unterwegs. Sehen sich Videos auf YouTube an. Besonders seit Corona.
Also bei mir war es schon mehr als vor der Corona-Zeit, weil du wusstest halt nicht, was du den Tag über machen sollst. Dann hast du Schule fertig gehabt und konntest dich mit niemandem treffen. Und so, deswegen war es bei mir auf jeden Fall mehr. Aber ich hatte da auch noch nicht alle Plattformen, die ich jetzt habe.
Wie Noemi geht es den meisten Jugendlichen. 95% der 10- bis 18-Jährigen nutzen Social-Media-Kanäle. Und während der Corona-Pandemie ist das mehr geworden. 2019 lag die durchschnittliche Nutzung noch bei ungefähr einer Viertelstunde am Tag. Im Jahr darauf bei einer knappen halben Stunde im Durchschnitt. Also fast doppelt so lang.
Viele Leute posten auch Stories. Das sind Sachen, die deine Follower für 24 Stunden sehen können. Das guckt man sich, finde ich, auch oft von seinen Freunden vor allem an.
Also ich glaube, es ist einfach unterhaltend. Und es kommt natürlich auch an, was für Videos sind. Aber ja, es kann auch lustig sein.
Ja, genau, weil man ist ja auch meistens sehr neugierig so und dann so Einschnitte in Leben von anderen Leuten zu haben, auch von berühmten Personen zum Beispiel oder so, ist natürlich auch dann sehr interessant.
Schätzungsweise um die 5000 Bilder in der Woche bekommen Jugendliche so zu sehen. Sie teilen, kommentieren, fotografieren. Sie werfen kritische Blicke auf die Körper anderer und auf den eigenen. Sie produzieren und reproduzieren Bilder im Sekundentakt.
The thing I saw on Facebook over and over again was there were conflicts of interest between what was good for the public and what was good for Facebook. And Facebook over and over again chose to optimize for its own interests, like making more money.
Im September 2021 liefert die 37-jährige Frances Haugen Schlüsselinformationen über Facebook, die das Wall Street Journal veröffentlicht. Die Whistleblowerin und ehemalige Facebook-Mitarbeiterin berichtet auch von den psychischen Folgen, die die Nutzung der Plattformen auf Teenager hat.
Da gibt es auch ein paar eindrucksvolle statistische Kennzahlen. Zum Beispiel sind 30% der Jugendlichen über ihr Äußeres besorgt.
Katharina Pilgrim ist Gesundheitswissenschaftlerin an der Universität Witten-Herdecke. Für sie waren die Aussagen der Whistleblowerin keine Überraschung.
Jeder fünfte 11- bis 17-Jährige zeigt einzelne Symptome einer Essstörung, wie eben die Unzufriedenheit mit der Figur, dem Gewicht oder aber auch Heißhungeranfälle. Ja, 18% fühlen sich durch dieses Schönheitsideal unter Druck gesetzt. Das steigt auch jährlich an.
Frances Haugen machte auch öffentlich, der Konzern weiß bereits seit Jahren von diesen Folgen, hat sogar selbst eine Studie in Auftrag gegeben. Darin findet sich der Satz, wir verschlechtern das Körperbild bei einem von drei Mädchen im Teenageralter.
Das ist so ein bisschen das Henne-Ei-Prinzip. Das ist abschließend noch nicht geklärt, ob sich die Jugendlichen oder Kinder mit einer Prädisposition auf diese Plattform gezogen fühlen und gezielt diese Inhalte konsumieren und das diesen Zustand dann verschlechtert oder ob das tatsächlich der Auslöser ist.
In ihrer Promotion hat sich Katharina Pilgrim mit sogenannten Fitspiration-Beiträgen auf Social Media beschäftigt, in denen es also um Fitness, Körper und gesunde Ernährung geht.
Also wir wollten zum einen herausfinden, wie Fitness-Influencer zu Ernährung und Bewegung kommunizieren. Da es ja in beiden Bereichen bei Kindern und Jugendlichen, die ja die Hauptzielgruppe sind und auch die Hauptnutzergruppe in Deutschland mit aktuell 9 Millionen Nutzerinnen beschreibt. Ja, wie diese Fitness-Influencer zu Ernährung und Bewegung kommunizieren und welches Körperbild sie auf welche Art und Weise vermitteln.
Für ihre Studie untersuchte die Gesundheitswissenschaftlerin je 20 Beiträge der Top 50 Fitness-Influencer aus Deutschland.
Dort haben wir dann geschaut, was wird auf den Bildern gezeigt, sowohl ernährungsrelevante Items, aber auch der Körper, wie wird der abgebildet. Das heißt, wie sind die Personen gekleidet, was tun sie, wie viel Haut wird gezeigt, wie viele Muskeln werden auch gezeigt.
Oh my God.
Das Ergebnis?
Oh my God.
Fitness-Influencer vermitteln ein sehr einheitliches Körperbild.
Es geht um sichtbare Muskulatur, es geht aber auch um Femininität, also um sichtbare weibliche Rundungen gleichzeitig, also um einen sehr disziplinierten Lifestyle, der dahinter steckt, aber trotzdem noch die Sexualisierung des Körpers gleichzeitig in den Mittelpunkt rückt, weil Sex sells.
Sportleggings, bauchfreies Top, lange blonde Haare. Eine perfekt durchtrainierte Frau lacht einem entgegen, wenn man das Instagram-Profil von Adrienne Collessard öffnet. Die Bild-Zeitung hatte sie vor ein paar Jahren als Deutschlands heißeste Kommissarin auf dem Cover. Mit einem Strandfoto, das sie von hinten im Bikini mit Blick über die Schulter zeigt. Das machte die heute 37-Jährige berühmt, brachte ihr mehr als eine 500.000 Follower.
Im Prinzip bin ich eine Influencerin, genau. Das kann man so sagen.
Heute lebt sie von ihrer Arbeit als Influencerin. Den Job bei der Polizei hat sie gekündigt. Sie reist viel, macht Werbung, erzählt aus ihrem Leben. Und verbindet das eine mit dem anderen.
Wir haben da richtig Bock, auch coole Sachen umzusetzen. Und man verbindet halt so touristische Sachen, also Dinge, die man in Mexiko sich sowieso angucken will, mit halt eben ein paar Fotos, macht noch ein paar schöne Videoaufnahmen. Am Ende des Tages freut man sich halt über so ein richtig geiles, moody Video, was man dann eben zum Beispiel in die Story postet oder eben als Reel. Ja, es macht irgendwie Spaß. Macht doch schon Spaß.
Und davon erzählt ihr Account. Adrienne Collessard auf dem Korbstuhl, beim Bilderaufhängen, im blauen Meer stehend. Immer perfekt inszeniert, immer mit perfektem Body. Versehen sind die Bilder mit Hashtags wie Fitness, Travel, Workout Plan, Gym Motivation.
Also ich bin für viele, ich sage jetzt mal bewusst Frauen, so ein Vorbild, dass man quasi auch noch über 30 und damals noch im Schichtdienst einfach krass motiviert sein kann, dass man einfach ehrgeizig sein kann, dass man ja in jeder Lebenslage irgendwie halt eine Kämpferin sein kann. Ich glaube, so dafür stehe ich.
Das kommt an. Ihre Follower wollen wissen, woher das tolle Kleid ist, ob ihr Freund Rick das Video gedreht hat oder wünschen sich einfach nur in den nächsten Flieger zu steigen, um wie ihr Idol Adrienne reisen zu können. Dieser persönliche Austausch gehört zum Job. Vertrauen herstellen ist wichtig, nur so ist man glaubhaft. Und so spricht die 37-Jährige auch offen über ihre Schönheitsoperation.
Ich möchte ehrlich sein, ich möchte authentisch sein, ich will den Leuten nichts vorspielen. Ich kann es einfach nicht.
Welche Folgen die Operationen auf ihre Fangemeinschaft haben, scheint dabei für sie keine Rolle zu spielen. Denn es geht um etwas anderes. Als Influencer verdient man Geld mit Werbung. Doch nur wer glaubhaft ist, wer ankommt, wem man vertraut und wer viele Follower hat, bekommt auch Werbeverträge. Ein Fitnessriegel hier, ein Kleidungsstück da. Adrienne Collessard bewirbt zu allerhand.
Die Summen, die dort von Kooperationspartnern gezahlt werden, sind schon enorm. Das heißt, übergeordnet steht natürlich das Ziel, das Generieren von Einnahmen.
Sagt Katharina Pilgrim. Und der Bundesverband Digitale Wirtschaft e.V. gibt ihr recht. Allein im deutschsprachigen Raum erwirtschaften Influencer heute gut 1 Milliarde Euro Umsatz pro Jahr. Jeder Fünfte hat schon mal ein Produkt auf Empfehlung eines Influencers gekauft.
Und das kann man auf zwei Wegen quasi erreichen, und zwar indem man Werbung positioniert in seinen Beiträgen oder indem man eben seine eigene Attraktivität und Vertrauenswürdigkeit stärkt, sodass dann die Empfehlungen, die abgegeben werden, ohne Produktplatzierung, eventuell im Nachgang sogar auch von Eigenmarken, das sieht man ja auch immer stärker, dass ja große Accounts eigene Produkte auf den Markt bringen, dass die dann konsumiert werden.
Dass diese Werbung so effizient ist, hat vor allem damit zu tun, dass die Menschen sich mit ihren Idolen identifizieren, sich in ihren Bildern wiederfinden.
Jetzt halt Charlotte de Mayo.
Ja, ich finde das Kleid ist richtig schön.
Ja, aber sie ist eh hübsch. Also sie ist immer hübsch schön. Aus. So.
Bilder tragen ganz wesentlich zu der Vorstellung von dem bei, wer wir sind. Der Psychoanalytiker Jacques Lacan beschrieb in seiner berühmten Abhandlung das Spiegelstadium als Bildner der Ich-Funktion, was es schon für das Kleinkind bedeutet, sich im Spiegel zu sehen und zu erkennen, das bin ich.
Das ist das ursprüngliche Abenteuer, in dem der Mensch zum ersten Mal die Erfahrung macht, dass er sich sieht, sich reflektiert und sich als anders begreift, als er ist. Die wesentliche Dimension des Menschlichen, die sein ganzes Fantasieleben strukturiert.
Sich selbst als Bild wahrzunehmen, ist also eine einschneidende Erfahrung.
Die Bilder, sowohl über Fotografien als auch Spiegelbilder, formieren natürlich das Bild, das man als mentale Repräsentation von sich aufbaut. Das ist eben das, also wenn sich jemand auf dem Spiegel anschaut und dann eben auf bestimmte Bereiche schaut, ist das natürlich das, was eben dann auch im Gedächtnis bleibt und das Bild, das die Personen von sich selbst haben, formiert, ne?
Silja Fox leitet das Fachgebiet Klinische Psychologie und Psychotherapie an der Universität Osnabrück. Ihr Forschungsschwerpunkt sind Essstörungen und hier insbesondere der Aspekt der Körperbildstörung. Sie hat die Augenbewegungen von Essgestörten und gesunden Mädchen miteinander verglichen, während sie ihre Körper betrachten.
Und was sich da gezeigt hat, ist, dass Mädchen mit Anorexia nervosa, das heißt diejenigen, die ihr niedriges Gewicht durch Diät halten, erreichen, dass die eben ein sehr defizitorientiertes Betrachtungsmuster des eigenen Körpers zeigen. Das heißt, sie gucken vor allen Dingen auf die negativen Bereiche im Vergleich zu gesunden Mädchen, die ein etwas ausgewogeneres Blickbewegungsverhalten gezeigt haben.
Auffällig sei dabei auch der Unterschied zwischen den Geschlechtern, betont Silja Fox. Während Mädchen generell eher auf die Bereiche schauen, mit denen sie unzufrieden sind, ist das Blickverhalten bei Jungs eher ausgeglichen. Sie haben sowohl negative wie auch positive Bereiche im Blick.
Wobei sich auch hier eine Entwicklung abzeichnet. Das heißt, dass bei Jungen auch die Körperunzufriedenheit durchaus steigt. Hier geht es gar nicht so sehr um Schlankheit wie bei den Mädchen, sondern auch eher um das Thema Muskularität oder Muskulosität. Das heißt, dass man eben auch einen definierten Körper haben möchte. Aber nichtsdestotrotz ist eben der Körper oder das Aussehen bei den Frauen und Mädchen häufiger relevanter, als es bei männlichen Geschlecht ist. Und man kann auch spekulieren, dass eben Mädchen auch mehr Anerkennung aufgrund ihres Aussehens bekommen.
Anerkennung durch Klicks und Likes auf dem eigenen Account. Auch das gehört dazu. Das ständige Feedback hinterlasse besonders bei Jugendlichen einen starken Eindruck.
Das ist natürlich ein sehr fragiles Selbstwertgefühl, was die Personen in der Zeit haben. Der Körper entwickelt sich in der Pubertät. Man muss sich erst mit dem eigenen Körper anfreunden. Die Personen sind maximal unsicher, was den eigenen Körper angeht.
Darum vergleichen sich gerade Jugendliche besonders häufig mit anderen. Im realen Leben oder eben mit Bildern auf Social Media.
Und diese Vergleichsprozesse sind meistens aufwärtsgerichtet. Das heißt, man guckt meistens auch auf das, was positiver ist als man selbst oder vermeintlich positiver als das, was negativer ist. Und das führt natürlich dazu, dass die Personen dann zwangsläufig schlechter abschneiden.
Durch Social Media haben sich die Möglichkeiten des Vergleichens vervielfacht. Jugendliche vergleichen sich jetzt mit Models wie Kylie Jenner, dem US-amerikanischen TikTok-Star, mit Charlie D'Amelio, der Fitnessbloggerin Sophia Thiel oder eben deren männlichen Äquivalenten. Also oft mit Menschen, die Schönheitsideale bedienen, denen nur eine oder einer von 40.000 entspricht. Sich ständig mit anderen zu vergleichen, das spielt auch für Isabelle eine große Rolle.
Bilder bieten ja einen direkten Raum für Vergleiche. Es kommt auf die Art und Weise des Bildes an, aber wenn jetzt bewusst essgestörte Menschen Bilder posten, dann ist, glaube ich, der erste Gedanke, wenn man natürlich selbst mit dieser Thematik Berührung hat, der Vergleich. 8. August, 2. Juni, ja, also alle 4 Wochen irgendwie mal Mai. Das ist dann immer so dieses Gefühl, jetzt muss ich mal wieder einen Beitrag schreiben, weil jetzt so lange nichts von mir kam. Aber es ist tatsächlich gar nicht so, dass ich das unbedingt möchte.
Isabelle, die nur mit ihrem Vornamen genannt werden möchte, leidet an einer Essstörung. Auf Instagram hat die Psychologiestudentin einen Account, auf dem sie unter dem Namen lifeoff.easy postet, wie es ihr geht, was sie isst, auch wenn sie im Krankenhaus ist. Es sind ästhetische Bilder, begleitet von Texten, in denen die junge Frau auch von ihren Tiefpunkten erzählt.
Um da einfach nicht alleine zu sein, um irgendeine Art von Unterstützung zu haben, dass ich nicht mit dieser ganzen Thematik alleine unterwegs war.
Über 6.000 AbonnentInnen hat Isabelle im Dezember 2021 auf Instagram. Sie schreiben Sätze wie: Ich wünsche dir Kraft, das gerade auszuhalten. Ich fühle so mit dir, geht mir ähnlich. Oder: Danke dir, dass du diese Gedanken teilst. Und dennoch spielt Isabelle immer wieder mit dem Gedanken, sich komplett von Instagram abzumelden. Sie findet,
dass es prinzipiell für gerade erst Erkrankte ein sehr gefährlicher Ort ist. Also ein sehr, sehr gefährlicher Raum ist, in dem die sich dort bewegen können. Es ist die Frage, wofür man sich interessiert oder in welche Richtung man gehen möchte. Gerade natürlich in Bezug auf der Essstörung, ob man da jetzt das nutzen möchte, um sich irgendwie triggern zu lassen oder ob man das als Unterstützung nutzen möchte.
Triggern, also negative Reize geben, können zum Beispiel solche Bilder, wie sie unter dem Hashtag Bikini Bridge gepostet werden. Da findet man Fotos von Frauen, deren Hüftknochen so weit herausstehen, dass sie wie eine Brücke den Bund der Bikinihose vom Bauch weghalten. Unter dem Hashtag Colorbone Challenge zeigen extrem schlanke Menschen, was sie alles auf ihren Schlüsselbeinen stapeln können. Ein Lippenstift zum Beispiel oder eine ganze Reihe von Münzen. Triggern könne grundsätzlich alles, sagt Isabel.
Spätestens, wenn man irgendwie ein Bild sieht, wo eine stark untergewichtige Person ist und man irgendwie merkt, wie Gedanken aufkommen, ach Mensch, so dünn wäre ich gerne. Oder wenn jemand irgendwie teilt, der macht jeden Tag 3 Stunden Sport, dass man das sich irgendwie als falsches Vorbild nimmt oder als falsche Realität und sich sagt, okay, so muss es sein, so macht es anscheinend jeder auf Instagram.
Fachleute wie die Psychologin Silja Fox sprechen davon, dass Menschen eine Essstörung entwickeln, dass es ein Prozess ist, bei dem bestimmte Verhaltensmuster erlernt werden.
Was wir auch wissen, ist, dass der Einfluss der Botschaften aus den sozialen Medien größer ist, wenn die Personen eher ein fragiles Selbstwertgefühl haben oder eine Körperbildstörung. Das heißt, gerade die Personen, die sowieso schon Schwierigkeiten mit diesen Themen haben, die zeigen oft deutlich negativere emotionale Reaktionen auf die Bilder. Und das macht es natürlich auch so schwierig, weil gerade diese vulnerablen Personengruppen dann natürlich noch einen deutlicheren Effekt zeigen auf diese Konfrontation mit den Botschaften aus den sozialen Medien.
Früher, erzählt die Psychologiestudentin Isabel, hätten sie auch Fitness-Influencer interessiert, die Ernährungstipps geben und Tipps, den eigenen Körper zu formen und zu gestalten, die verheißungsvoll versprechen, auch du kannst so aussehen wie ich.
Denen bin ich schon bewusst entfolgt und ich folge, glaube ich, gar keinem Account mehr, der so dieses ich gehe jeden Tag ins Fitnessstudio und so weiter thematisiert, weil ich einfach gemerkt habe, dass mich das negativ beeinflusst und mich unter Druck setzt, irgendwie auch jetzt irgendwie Sport machen zu müssen und mich gesünder zu ernähren, weil dann natürlich auch die gesunde Ernährung neben dem Fitness im Vordergrund steht und ich das einfach nicht möchte.
Gut, dann gehen wir jetzt einfach mal vor. Na. Jetzt gehen wir mal gerade durch, jetzt kommen wir in die WG-Küche. Hallo, hier ist auch gerade jemand. Jetzt sind wir auf dem Weg in den sensibelsten Bereich. Wir sprechen hier von der Poci 1, Poci, weil wir in der Poci-Straße sind. Deswegen sind unsere Wohngruppen Poci 1, 2, 3 und 4. Und hier haben wir die Jugendlichen. Das heißt, sie sind von, jetzt sage ich mal, 12 bis 18 Jahren. Und hier gibt es auch 24-Stunden-Betreuung und das an 365 Tagen im Jahr.
Sabine Dohme führt durch die Räume von Anat e.V., einem Versorgungszentrum für essgestörte Mädchen und Frauen in München. Wer akut Hilfe braucht und einen Platz bekommt, kann hier für einige Wochen oder Monate betreut wohnen.
Hier können sich die Jugendlichen aufhalten, Freizeit gestalten, Musik hören, Klavier spielen etc.
Gerade startet Anat e.V. ein medienpädagogisches Projekt. Der Verein bekommt Unterstützung vom Netzwerk Interaktiv und dem Jugendamt München.
Hier, genau, total schön, dass wir jetzt hier zusammensitzen.
Die Bewohnerinnen wollen gemeinsam mit 2 Medienpädagoginnen und einer Psychologin einen Instagram-Kanal ins Leben rufen.
In dem Projekt soll es so grob darum gehen, dass wir sozusagen mit unserer Unterstützung euch so ein bisschen über Medien und Medienpädagogik aufklären. Wie ist so der Umgang in den ganzen Social-Media-Kanälen und auch so ein bisschen in der Hinsicht gerade, wie beschäftigt euch vielleicht das ganze Thema Social Media und gerade auch verschiedene Bilder, die dort gepostet werden.
5 junge Frauen sind gekommen. Sie sitzen in einem Kreis und hören aufmerksam zu. Auch Sophie erzählt, wie sie Social Media nutzt.
Also gerade in der Hochzeit, wo es wirklich schlimm war, habe ich auch vor allem Instagram genutzt. Also gerade auch, um mich zum Beispiel zu inspirieren, was das Essen angeht. Es gibt auch verschiedene Influencer, die halt wirklich von der Figur her eben das sind, was eben eine Essstörung anstrebt.
Ihr Handy hat Sophie während des Workshops zwischen ihre Knie geschoben. Immer wieder brummt es, weil neue Nachrichten ankommen.
Es war dann gerade auch eben zum Beispiel, ich sag mal, hilfreich für den Hunger, weil ich eben das Essen online einfach nur angeschaut habe, anstatt zu essen. Und dann war das immer so, wenn der dran kam, dann bin ich lieber auf Instagram gegangen.
Apps, Filter und Photoshop. Was ist fake und was ist real? Immer wieder kommt dieses Thema im Laufe des Workshops zur Sprache. Wenn Pickel und Falten einfach verschwinden, Haare voluminös und Lippen voll aussehen, dann verändert das auch die Wahrnehmung des eigenen Körpers. Rebecca Eschenbacher, Medienpädagogin, fasst es so zusammen.
Also irgendwie schraubt das die Erwartungen so hoch, dass man da irgendwie von der Realität nur noch enttäuscht sein kann.
In Frankreich ist die Kennzeichnung von bearbeiteten Fotos schon seit einigen Jahren Pflicht. Im August 2021 hat auch Norwegen ein solches Gesetz eingeführt. Dort gilt, retuschierte Bilder auf Social-Media-Plattformen müssen gekennzeichnet werden. Vor allem, um Kinder und Jugendliche vor unrealistischen Schönheitsidealen zu schützen. Die Macht der Bilder. Bei der 34-jährigen Steffi hat sie auch gewirkt. Schon vor Instagram und Co.
Da langt auch das altmodische TV oder sonst was. Also es ist tatsächlich so, je nachdem, was man guckt oder auch, ob man nur bei Google jede Menge Nährwerttabellen findet, da fängt es einfach an. Oder diese Rezepte mit Low Carb und ist einfach schwierig.
Hashtag Low Carb Diet, Hashtag No Fat, Hashtag No Sugar. Egal ob auf Snapchat, TikTok, Twitter oder Instagram, diese Suchbegriffe seien überall und könnten zu Fallen werden, glaubt auch die 19-jährige Tali.
Ich war 14 und dann kam Hashtag Avocado Diet und dann das habe ich auch mitgemacht und seitdem habe ich die Anämie. Also es ist einfach auch Gefahr, überhaupt Essen zu postieren, die, okay, Hashtag Fitness heißt. Mhm. Ich würde sagen, auch das sollte man vermeiden, aber das kann man nicht vermeiden, weil das einfach Business ist und das ist einfach großes, großes Geld.
Selbstoptimierung und der immer strengere Umgang mit unserem Körper. Das interessiert auch die Künstlerin Jantje Almstedt. Become the best version of yourself. So hat sie ihre Ausstellung in Halle an der Saale genannt, in der sie sich mit den Körperbildern von BodybuilderInnen beschäftigt. Passend dazu erfüllt der Klang eines Fitnessstudios den Ausstellungsraum.
Die Installation besteht quasi aus Skulpturen, aus Fragmenten, also Körperfragmenten von ja, wirklich extrem aufgepumpten Muskelmassen, die sozusagen in sich schon einen sehr starken Innendruck haben und gleichzeitig aber eben durch diese so Fitnessbänder, so Therabänder eingeschnürt werden.
Aus Keramik hat Jantje Almstedt aufgepumpte Körperteile geformt. Sie sind an Turnstangen befestigt, die schief im Raum stehen. Therabänder, die beim Fitnesstraining verwendet werden, fixieren die Skulpturen.
Der Körper ist sozusagen oder wird zu so einem ersten Aushängeschild, was wir halt von uns zeigen, mit dem wir halt, wenn wir eben sozusagen diesem Körperideal nachstreben, was ja momentan bedeutet, sozusagen einen möglichst schlanken, durchtrainierten, fitten, geradezu supergesunden Körper sozusagen haben, der ausdrückt, ich bin quasi immer bereit, ich bin stark, ich bin leistungsfähig, ich bin total diszipliniert, ich habe mich voll unter Kontrolle. Das sind halt alles Werte, die momentan für auch eine sehr kapitalistische, strukturierte Gesellschaft halt sehr wichtig sind. Weil das ja auch bedeutet, ich bin quasi jederzeit für den Arbeitsmarkt voll verfügbar.
Auf Social-Media-Plattformen hat die Künstlerin recherchiert, wie BodybuilderInnen ihre Körper präsentieren, wie sie ihre Trainingseffekte auf Instagram zeigen und wie sie täglich an einer noch besseren Version ihrer selbst arbeiten. Alle glatt, strahlend, perfekt.
Also ich denke, es entsteht halt ein Druck zum einen durch körperliche Idealbilder, die wir halt gesellschaftlich haben. Und dieser Druck wirkt sozusagen gleichzeitig von außen auf uns durch diese Bilder. Und wir haben diese Bilder aber sozusagen so in uns aufgenommen, dass es halt zu einem inneren Druck führt. Also, dass wir sozusagen den Druck verspüren, eben diesen Bildern entsprechen zu wollen, weil wir das dann koppeln mit, okay, wir werden sozusagen nur als leistungsstark, als positiv, als liebenswert wahrgenommen, wenn wir halt diesen Bildern entsprechen.
Dazu passt eine Studie der WHO, der Weltgesundheitsorganisation, nach der schon 25% aller 15-jährigen Mädchen eine Diät machen oder versuchen, anderweitig abzunehmen. Und die britische Psychoanalytikerin Susie Orbach gibt zu bedenken, wir werden 2000 bis 5000 Mal pro Woche mit Bildern digital manipulierter Körper konfrontiert. Bilder, die sich auch die jungen Frauen der Wohngruppe noch mal genauer anschauen. Sophie zeigt den Instagram-Account von @nxshire.
Das ist ganz schön, weil sie hat eben, man kann ja auch so Stories anheften auf Instagram, also man sieht immer so den Kontrast, das ist jetzt ein super bearbeitetes, super gepostetes Foto und später kommen dann halt solche Bilder. Also sie zeigt halt so, okay, so sehe ich aus, wenn ich vom Fernseher liege und so kann ich aussehen, wenn ich mich drum kümmere. Man glaubt halt nicht, dass es ein und dieselbe Person ist.
Voll.
Und das finde ich halt ganz gut, dass sie das wirklich so den Kontrast
Body Positivity, also den eigenen Körper schön finden, so wie er ist, davon sprechen auch die jungen Frauen immer wieder. Dazu gehört auch, dass sich Werbung langsam verändert und unterschiedliche Körperbilder zeigt. Trotzdem gibt die Psychologin Silvia Fox zu bedenken,
wenn natürlich dieses Ideal ja vielfältiger ist, dann ist die Diskrepanz vielleicht gar nicht so groß zwischen einem selbst und dem Ideal, das man aufbaut. Aber das ist ja alles immer noch sehr körperzentriert und sieht den Körper immer noch als Objekt an, das man bewerten muss. Auch wenn die Maßstäbe dann vielleicht einfach andere sind, aber es ist trotzdem ein Objekt, das bewertet werden muss.
Genau das ist es, was die Mitarbeiterinnen von Anat e.V. thematisieren möchten. Zusammen mit den jungen Frauen überlegen sie, wie ihr Account aussehen könnte.
Ich finde es zum Beispiel bei dem Instagram-Account, jetzt fände ich es wichtig, nicht wieder irgendein Bild zu hinterlassen, was dann wieder gesund wäre.
Ja. Oder einfach auch seine Erfahrungen zu teilen. Ich finde schon allein, das ist sehr viel wert, dass man offen ist und von diesen, man muss so durchhasseln durchs Leben, es darf nicht irgendwie mal rechts und links oder mal einen Irrweg geben, dass man da wegkommt davon, weil ich glaube, das ist relativ ungesund, wenn man nur dieses Idealbild sieht vom Leben.
Mhm. Jantje Almstedt hat noch eine zweite Ausstellung in Leipzig, die wie ein Gegenstück zu den aufgepumpten Hochleistungskörpern wirkt. Der Ausstellungsraum ist hell erleuchtet. Von der Decke hängen 2 Meter lange Stoffbahnen, an denen riesig vergrößerte Nahaufnahmen von Körpern zu sehen sind.
Und zwar Körpernahaufnahmen, die ganz natürliche Körper sozusagen darstellen. Also mit allem drum und dran, mit Härchen und Fältchen und Fett und Muskeln und Knochen und allem, was eben so Körper an sich haben.
Dabei sind die Körperbilder so nah, so real, dass man sie kaum noch als solche erkennen kann. Denn so sehr haben wir uns an gefilterte Schönheitsideale gewöhnt.
Aber diese Körper, die wir da sehen, sind halt meistens eben völlig glatt bearbeitet und eben ganz anders als die Körper, die ich jetzt hier zeige. Obwohl ja eigentlich unsere alltägliche Erfahrung viel näher an diesen Körperbildern sind, die hier jetzt halt hängen. Also wir alle erleben ja in unserem eigenen Körper einfach Falten und Haare und Fett und irgendwelche Dellen und Volumen und Linien und Punkte und alles Mögliche. Und eben nicht so eine ganz glatte Künstlichkeit.
Jantje Almstedt stellt immer wieder das Konstrukt von Schönheit in Frage. Sie zoomt so nah ran und schaut so genau hin, dass plötzlich schön ist, was sonst kritische Blicke erntet. Was zeigt? Bilder können auch heilen. Genau hinzuschauen, Details wahrnehmen, darum geht es auch in der Körperbildtherapie. Liane Hammer?
Da geht es natürlich darum, sich auch mit dem eigenen Körper auseinanderzusetzen und ihn so anzunehmen und lieben zu lernen, wie er ist. Wir machen teilweise Videos und schauen uns die zusammen an. Es gibt Spiegelübungen, die man machen kann. Das ist ein ganz, ganz essentieller Teil der Therapie. Und es ist, glaube ich, mit das Schwierigste für eine Patientin mit einer Essstörung, sich selber so zu akzeptieren, wie sie ist. Letztendlich geht es darum, tatsächlich sich so anzunehmen, wie man ist.
Okay, no buns.
Okay,
das
ist wie gemein.
Den eigenen Körper annehmen, jugendliche Stärken, aufklären über Filter, Vergleiche und Vorbilder. Eine Studie des Robert-Koch-Instituts, herausgegeben im September 2020, hat gezeigt, wie wichtig ein gutes Verhältnis zu den Eltern ist, dass sie miteinander im Gespräch bleiben. Liane Hammer?
Wichtiger wäre es mir, dass in den Familien, in den Institutionen, in der Schule, im Kindergarten dahingehend gearbeitet wird, brauche ich Instagram, muss ich mich da vergleichen oder wie kann ich mich auch abgrenzen? Und das ist, denke ich, was halt auch zu wenig passiert, gerade bei Kindern und Jugendlichen. Die müssen halt an die Hand genommen werden.
Ich probiere das jetzt.
Ich möchte das jetzt probieren.
Singst du jetzt?
I'll meet you in the dark.
Das perfekte Ich hat Julia Riethammer ihr Feature genannt. Sprach Lisa Hirdina. Regie in diesem Stück hatte Giuseppe Maio, für den Ton verantwortlich ist Hermann Leppich. Redaktion Kim Kindermann.